DW Wissen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Wissenschaftssendung. Ich bin Gudrun Heise. Unsere Themen heute: fleißige Schüler, Ratten als Minensucher in Kambodscha. Ungeklärtes Phänomen, mysteriöse Kreise in der Wüste.
Am Ende blieb die Sandtermite die einzige Art, die immer und konstant bei jeder dieser Feenkreislandschaften gefunden wurde. Und dadurch wurde sie Kandidat Nummer 1. Und dadurch habe ich dann diese Termitengruppe ganz intensiv versucht zu verstehen und zu beobachten und zu finden.
Weltweite Studie, was treibt die Jugend eigentlich so? Seit Jahrzehnten kämpfen die Menschen in Kambodscha mit der furchtbaren Hinterlassenschaft, die Krieg und Zerstörung gebracht haben. Gefährlicher Sprengstoff, der noch immer im Boden lagert, und jede Menge Landminen sind nach wie vor eine große Gefahr für die Menschen. Kambodscha gehört zu den ärmsten Ländern in Südostasien. Umso härter ist es, dass die Bauern in vielen Gebieten keine Landwirtschaft betreiben können. Das wäre viel zu riskant. Um die Gefahr durch Minen und Sprengstoff zumindest ein wenig einzudämmen, setzt die kambodschanische Regierung jetzt auf ungewöhnliche Helfer. Michael Sullivan hat zwei von ihnen getroffen.
Für Victoria beginnt der Arbeitstag schon um 5:30 morgens. Victoria ist eine der Ratten, die in Kambodscha nach Minen suchen sollen. Für sie heißt das raus aus dem Käfig und dann zum Training ab aufs Feld. Das liegt außerhalb von Siem Reap, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, und nicht weit entfernt von Angkor Wat. Victoria und ihre Kollegen fangen sofort mit ihrem Job an. Die Nasen dicht über dem nassen Gras suchen sie nach dem Sprengstoff TNT. Ihr Trainer Hulsok Heng hat es ausgelegt.
Sie sind wirklich gut. Für 200 Quadratmeter brauchen sie etwa 30 bis 35 Minuten. Minensuchgeräte dagegen brauchen 2 bis 3 Tage, denn sie reagieren auf jeden Splitter, auf Metall im Boden. Aber Ratten reagieren nur auf den Geruch von TNT und nicht auf irgendwelches Metall, Nägel oder Müll im Boden.
Von einem Nagel oder einem Flaschenverschluss aus Metall lassen sich die Tiere also nicht in die Irre führen. Sie verlassen sich ausschließlich auf ihren Geruchssinn. Die Ratten sind eine ganz besondere Spezies. Sie sind afrikanische Hamsterratten und sie sind riesig. Jede wiegt etwa 1 Kilo. Einige von ihnen messen vom Kopf bis zum Schwanzende bis zu 1 Meter. Sehen können sie nicht besonders gut, aber ihr Geruchssinn ist außergewöhnlich. Die belgische Nichtregierungsorganisation Apopo machte sich genau diese Eigenschaften zunutze und entwickelte Methoden, um die Ratten zur Minensuche einsetzen zu können. Zu den betroffenen Ländern gehören Mosambik, Thailand, Angola und jetzt auch Kambodscha. Durch jahrzehntelange Bürgerkriege und Konflikte sind große Teile dieser Länder mit Sprengstoff regelrecht verseucht. Millionen von Minen, Bomben oder Granaten liegen noch immer im Boden. Zuerst stand Trainer Hulsok Heng der Idee skeptisch gegenüber. Ratten zur Minensuche? Mittlerweile aber ist er von der Methode überzeugt. Ratten seien effizienter als Hunde, sagt er, denn Hunde gehen mit ihrem Betreuer eine tiefe Bindung ein. Das tun Ratten nicht.
Ein Hund kennt seine Betreuer. Ist er krank, kann kein anderer Trainer mit ihm arbeiten. Eine Ratte aber kann das, denn sie erkennt ihren Trainer nicht. Mit diesen Vierbeinern kann also jeder klarkommen.
Und wenn eine Ratte versehentlich auf eine Mine treten sollte, explodiert der Sprengstoff nicht, denn eine Ratte ist vergleichsweise leicht. Für Minensuchhunde gilt das nicht. Ihr Gewicht könnte eine Detonation auslösen. Hulsok Heng bereitet ein Gelände von etwa 200 Quadratmetern für das Training vor, sperrt es mit einem Seil ab. Er will Ratte Victoria bei der Arbeit beobachten. Victoria schlendert an der Leine entlang, an der sie angebunden ist. Ihre Nase hat sie am Boden. Dann hält sie plötzlich an, streckt die Nase in die Luft, schnuppert, schnuppert noch einmal. Sie scheint sich sicher zu sein, macht noch einen Schritt nach vorne und beginnt zu scharren. Dieses Klicken ist das Zeichen für die Ratte, dass sie jetzt ihre Banane bekommt. Denn das Kratzen auf dem Boden heißt, sie hat eine Mine gefunden.
Wenn eine Ratte Witterung aufgenommen hat und den Sprengstoff schließlich gefunden hat, machen wir diesen Klicklaut und dann bekommt sie eine Belohnung.
Kein TNT gefunden? Dann gibt es auch keine Banane. Um sicherzustellen, dass die Ratte nur die gefährlichen Minen erschnüffelt, verteilen die Trainer auch ein paar harmlose Attrappen.
So they finished.
Zwei Minen haben sie schon gefunden. Nummer 7 aber ist ein Dummy. Der riecht nach einer Batterie, einem Ölfilter, einem Autofilter oder eben auch nach einem Thunfisch. So wollen wir die Ratten durcheinander bringen. Wenn sie bei einem solchen Geruch anfangen zu scharren, dann gibt es eben nichts.
Auch Pitt ist eine Testratte. Er läuft an der Leine entlang, auch er mit der Nase am Boden. Und auch er fällt nicht auf die Attrappe rein. Einige Meter weiter ist eine weitere Mine und die ist voll mit Sprengstoff. Pitt hält an, schnüffelt, dann kratzt er schnell in der feuchten Erde. Trainer Hulsok Heng lächelt zufrieden. Pitt ist der Star im Team. Er ist der Beste der insgesamt 15 Ratten hier.
He never found a dummy. He smell only TNT.
Er ist noch nie auf eine Attrappe reingefallen. Er riecht das TNT, reagiert nur darauf, auf sonst nichts. Die anderen Ratten lassen sich manchmal irritieren. Wenn sie kratzen, gibt es nichts zu fressen. So lernen sie. Aber einige sind eben cleverer als andere.
Laut der NGO Apropos kostet das Training etwa 6.000 Euro pro Ratte. Aber die Nager haben eine hohe Lebenserwartung. Sie beträgt etwa 8 Jahre und die Tiere haben noch andere Vorteile.
Very easy to feed, cheap food.
Ratten sind sehr genügsam. Ihr Fressen kostet nicht viel, denn sie fressen nur Bananen, eine oder zwei am Tag. Das ist alles und sie werden nie krank.
Das tägliche Training dauert meistens um die 4 Stunden. Heute aber haben die Ratten schon gegen 9 Uhr morgens frei. Die Hitze in Kambodscha macht ihnen zu schaffen. Sie leben in großen Käfigen, es gibt sogar Aircondition. Die Tiere werden gehegt und gepflegt. Sie können Metalldetektoren zwar nicht ersetzen, aber sie sind eine wertvolle und gut funktionierende Ergänzung, um Unfälle mit Minen zu reduzieren. Und davon gibt es nicht nur in Kambodscha immer noch viel zu viele.
Vor allem in trockenen Graslandschaften tauchen sie auf, etwa in Namibia. Inmitten von Grasflächen sind kreisförmige, kahle Stellen. Drumherum wächst hohes, kräftiges Gras. Wissenschaftler erforschen diese sogenannten Feenkreise schon seit Jahrzehnten. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Erklärungsversuche. Auf eine eindeutige Antwort aber, wie sie genau entstehen, ist noch niemand gekommen. Könnten es Einschläge von Meteoriten sein oder Pflanzen, die einen kreisrunden Teil des Bodens vergiften, sodass dort nichts mehr wachsen kann? Oder ist es doch die eher märchenhafte Erklärung, dass es Feen sind, die diese Kreise beim Tanzen erzeugen? Daher auch der Name. Spekulationen gibt es jede Menge. Bisher gab es die mysteriösen Kreise vor allen Dingen im südlichen Afrika zu bestaunen. Aber jetzt sind sie auch in Australien aufgetaucht. Das gibt den Wissenschaftlern ein noch größeres Rätsel auf. Johannes Rostäuscher ist der Sache nachgegangen.
Sie schauen schon faszinierend aus. Ein kahler Kreis von, sagen wir, 5 Metern Durchmesser, außen herum ein Rand von dichtem Gras, in der Mitte leuchtet der Boden rot. Einige Meter weiter der nächste Kreis, dann der nächste und so weiter. Aus der Luft sieht es fast so aus, als hätten hier lauter winzige Meteoriten eingeschlagen. Etwa einen Meter unter der kahlen Fläche befindet sich ein Wasserreservoir, was zunächst erstaunt, aber bei genauerem Hinschauen durchaus logisch ist, erklärt Norbert Jürgens, Biologieprofessor aus Hamburg. Denn schließlich sorgen erst Pflanzen dafür, dass das Wasser verdunstet.
Das Wasser wird aufgenommen mit den Wurzeln und transpiriert über die Blätter. Und nach wenigen Wochen ist das Wasser dann aufgebraucht. Und danach steht da totes Gras. Das wird dann auch aufgebraucht von Springbockantilopen, von Straußen. Und danach sind wir wieder zurück in der toten Wüste ohne jedes Leben.
Also in dem Fall keine Pflanzen, das Wasser bleibt im Boden. Jürgens untersucht seit Jahren die Feenkreise in Afrika und kartiert alles, was da lebt. Worauf er stets gestoßen ist, auf nassen Sand unter den Kreisen und eine ganz bestimmte Termitenart.
Am Ende blieb die Sandtermite die einzige Art, die immer und konstant bei jeder dieser Feenkreislandschaften gefunden wurde. Und dadurch wurde sie Kandidat Nummer 1. Und dadurch habe ich dann diese Termitengruppe ganz intensiv versucht zu verstehen und zu beobachten und zu finden.
Die Sandtermite, so die Theorie von Norbert Jürgens, frisst die Wurzeln der Gräser so ab, dass der Kreis entsteht und sich die Termiten ein ganzjähriges Wasserreservoir schaffen in der trockenen Graslandschaft. Nun wurden aber auch in Australien solche Feenkreise gefunden, die nicht ganz gleich ausschauen wie die afrikanischen, aber ziemlich ähnlich.
Die Spuren von Termiten sind doch dort sehr, sehr spärlich und können nicht das Phänomen erklären,
sagt Stefan Gezin, Biologe am Helmholtz-Zentrum in Leipzig. Gezin ist ohnehin Anhänger einer ganz anderen Theorie. Er glaubt, dass die Pflanzen mehr oder weniger alleine die Feenkreise modellieren. Sehr vereinfacht erklärt, die Randgräser sind besonders stark und bilden einen Ring um ein unterirdisches Wasserreservoir. Mit zwei Effekten: die Konkurrenzgräser von außen werden abgehalten und kriegen weniger Wasser ab. Für die starken Wallgräser bleibt also mehr. Und das Wasserreservoir wird nicht überwachsen und damit nie ganz aufgebraucht.
Wenn die das zuwuchern würden, dann würde ja auch das Wasserreservoir verschwinden.
Das sieht Jürgens ähnlich, aber dass die Pflanzen freiwillig und ohne von Termiten abgehalten zu werden einen Ring bilden, statt einfach weiterzuwachsen, hält er für ausgeschlossen.
Weil aus der pflanzenökologischen und physiologischen Forschung kein Mechanismus und kein Prozess bekannt ist, der Pflanzen daran hindern würde, eine Wasserressource, die ihnen zur Verfügung steht, auch auszunutzen.
Nun ist der Boden in den australischen Feenkreisen nicht aus Sand wie in Afrika, sondern aus steinhartem Lehm, in den sowieso keine Pflanze mehr hineinwachsen könnte. Jürgens ist der Meinung, dass auch hier Termiten am Werk waren und den Lehm dorthin transportiert haben. Gezin wiederum hält das für sehr unwahrscheinlich.
Das ist eine nette Vermutung, aber die muss nicht begründet sein.
Schließlich sei der Lehm ein ganz anderer als der in Termitenbauten. Gezins Meinung nach hat der in Australien zeitweilig heftige Regen den steinharten Lehmboden geschaffen.
Wenn es dort richtig regnet, dann wird eben auch ganz viel Boden abgetragen und nach außen durch den oberirdischen Wasserabfluss nach außen bewegt. Das sind also rein mechanische Prozesse des Regenwasserabflusses.
Fazit: Letztlich sehen sich durch den Fund in Australien beide Forscher in ihrer jeweiligen Hypothese bestätigt und stehen sich weiterhin mit konträren Ansichten gegenüber. In einem Punkt wenigstens sind sie sich einig.
Ich habe jetzt mehrere Jahre lang jährlich die Feenkreise aufgesucht und Hunderte an jedem dieser Standorte geprüft auf alle Organismen, die da vorkommen und sogar auf alle Spuren, die auf Organismen hinweisen. Und da waren keine Außerirdischen jemals dabei.
Wesentlich eindeutiger sind da die Ergebnisse einer Studie, die die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, vor kurzem veröffentlicht hat. Es ist ein umfangreicher Bericht zum Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Klingt langweilig, ist aber eher das Gegenteil. Guckt man sich die Studie mal etwas gründlicher an, kann man interessante Details entdecken. Mein Kollege Fabian Schmidt hat genau das getan. Er ist jetzt bei mir im Studio. Was sind denn die Hauptergebnisse dieser Studie?
Sie ist eigentlich unheimlich vielseitig. In den Medien war immer nur abgehoben worden, als darüber berichtet wurde, auf den Alkoholkonsum, das Rauchen und das Übergewicht. Aber die Studie beleuchtet viel, viel mehr als das.
Wie ist das denn mit dem Übergewicht? Sind Mädels dicker oder Jungen?
Ganz interessant ist, dass europaweit, und das gilt wirklich für alle Länder, denn die Studie befasst sich mit Europa, mit Grönland und Kanada und noch mit Israel, das sind so die Länder, die dabei sind. Aber was dabei herauskommt beim Übergewicht ist, dass fast alle Mädchen oder in allen Ländern ein Großteil der Mädchen glauben, sie seien übergewichtig. Wenn man sich aber anguckt, sind sie eigentlich übergewichtig? Nein, sind sie nicht. Bei den Jungen ist es andersrum. Die sind objektiv übergewichtig, aber sie wissen es nicht oder glauben es nicht oder es ist ihnen egal.
Welche anderen interessanten Ergebnisse gab es denn noch?
Die Studie beschäftigt sich unter anderem auch mit der Frage des Freizeit- und Sozialverhaltens, also ganz viel mit der Frage, wie die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit verbringen. Und auch mit der Frage, wie sie in den Familien kommunizieren. Also zum Beispiel, wie das Vertrauensverhältnis zu den Eltern ist.
Also mit wem spreche ich lieber? Mit Mutter oder Vater? Sowas auch?
Ja, und da gibt es nämlich Unterschiede zwischen den Ländern. Also wenn wir uns das zum Beispiel mal angucken, da kommt dabei heraus, dass in Albanien, Griechenland, Ungarn und Armenien der Großteil der Kinder sich von ihren Familien unterstützt fühlen. Und ausgerechnet dort, wo das auch der Fall ist, können sie mit ihren Eltern gut reden. Wobei im Prinzip gilt immer, mit der Mutter reden fällt ihnen leichter als mit dem Vater. Zum Beispiel Albanien. 54% der 15-Jährigen sagen, es fällt ihnen leicht, mit dem Vater zu kommunizieren. Bei Jungen liegt der Wert bei 81%. Aber wenn wir dann das mit der Mutter vergleichen, liegen die gleichen Werte bei 86% bzw. 91%. Das heißt, mit der Mutter zu sprechen, fällt Mädchen fast doppelt so leicht wie mit dem Vater zu sprechen. Und bei Jungs ist dieser Unterschied auch noch sichtbar.
Wie sieht's denn mit der Ernährung aus? Was hat die WHO denn da herausgefunden?
Zum Beispiel hat die Ernährung sehr viel mit dem Freizeitverhalten zu tun. Das zeigt sich zum Beispiel dort, wo in den Mittelmeerländern, also zum Beispiel in Portugal, Albanien und Italien, das gemeinsame Abendessen noch einen besonders wichtigen Stellenwert hat. Interessant, Portugal ist zum Beispiel das Land, wo die Jugendlichen am wenigsten Zeit vor 8 Uhr abends mit irgendwelchen Klassenkameraden oder Freunden verbringen. Das heißt, sie sind offensichtlich entweder Stubenhocker oder sie sind viel in der Familie unterwegs. Der Stellenwert des gemeinsamen Abendessens ist dann offensichtlich da auch besonders wichtig.
Kann man da noch einen Vergleich machen mit Nordeuropa oder mit anderen Ländern?
Ja, also mit Zentral- und Osteuropa zum Beispiel. Wenn ich da jetzt mal einige Länder rausnehme, die am anderen Ende der Skala rangieren. Das sind zum Beispiel Polen, Finnland, die Tschechische Republik und die Slowakei. Das sind die sozusagen extrem anderen Beispiele. Dort wird sehr wenig gemeinsam Abend gegessen mit den Kindern. Hat wahrscheinlich auch was mit dem Leben und der Werktätigkeit der Eltern zu tun und mit dem allgemeinen Arbeitsablauf. Interessant noch zu sehen, dort, wo man viel gemeinsam Abend isst, wird auch viel Obst konsumiert. Und in einigen dieser Länder, wo eben auch das Abendessen wichtig ist, ist auch das Frühstück wichtig. Also auch hier wieder Portugal als interessantes Beispiel.
Wie fallen denn da Computer rein und iPhones und? Denn manche Eltern beschweren sich ja darüber, dass die Kinder beim Abendessen mehr aufs iPhone gucken, als sich zu unterhalten.
Ja, ganz spannende Ergebnisse, zum Beispiel, wenn wir uns angucken, Fernsehen und Internetnutzung und also damit auch mobile Medien und soziale Medien. Es ist nicht so, dass da eine direkte Korrelation ist jetzt zwischen dem Abendessen. Aber nehmen wir mal die Moldau raus, die Republik Moldau. Da ist es so, dass Jugendliche kaum elektronische soziale Medien benutzen, um mit ihren Freunden in Kontakt zu treten. Spannend ist aber dabei, dass dort die Kinder sehr viel vor dem Fernseher sitzen. Das ist jetzt erstmal nicht überraschend. Wenn sie wenig soziale Medien nutzen, dann sitzen sie viel vor dem Fernseher. Aber sie betreiben auch besonders viel Sport. Das heißt, sportliche Aktivität in der Freizeit muss nicht ein Ausschlusskriterium sein fürs Fernsehen. Also wer viel Stubenhocker ist und Fernsehen glotzt, schafft es vielleicht trotzdem, auch noch regelmäßig Sport zu treiben. Aber das geht dann auf Kosten der sozialen Medien. Soziale Medien sind besonders beliebt bei Jugendlichen in Mazedonien, Bulgarien, Österreich, der Ukraine und Russland. Dort verbringen die Kinder und Jugendlichen am meisten Zeit bei Facebook und Co. im Kontakt mit ihren Freunden und Bekannten.
Fabian, sagt die Studie denn auch etwas darüber aus, ob und vor allem auch wo Jugendliche Drogen nehmen?
Wie viele unter 15-Jährige zum Beispiel schon mal in ihrem Leben gekifft haben oder kiffen? Da ist es eigentlich interessant, sich mal die Länder anzugucken. Also man denkt ja immer so, die Niederlande, da ist
das Land mit den meisten. Ja.
Da ist Gras für alle in großen Mengen verfügbar. Ja. Coffeeshops sind überall. Stimmt aber gar nicht. Die Niederlande rangieren nur so im Mittelfeld. Ein anderes Land, eins, was auch berühmt ist dafür, dass dort viel Marihuana angebaut wird, ist Albanien. Interessant daran, einer der größten Exporteure in diesem Teil des Mittelmeerraums. Aber unter den Jugendlichen gibt es fast keine Kiffer. Die kommen da entweder nicht dran oder die Familien sind zu konservativ. Das ist einfach nicht üblich. Spitzenreiter beim Kiffen sind Frankreich und Kanada.
Vielen Dank, Fabian. Damit sind wir am Ende unserer Wissenschaftssendung. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.